Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Guten Morgen. Der Tag danach. Wir hoffen, Sie haben das Unwetter einigermaßen überstanden. Ich weiß, das ist kein Trost, falls bei Ihnen der Keller vollgelaufen ist, aber erlauben Sie uns angesichts der Wettervorhersage für heute einmal darauf hinzuweisen, dass die Schwimmbäder in den letzten Tagen nicht überfüllt waren. Da war überall noch genug Platz, sagt Bäderland. Also, das gute Wetter heute unbedingt noch ausnutzen, denn nächste Woche wird es deutlich kälter und dann könnte das eine oder andere Freibad, so die Aussage von Bäderland, wieder zumachen. Heute ist Freitag, der 28. Juni. Wir haben uns für folgende Themen entschieden.
Polizeireporter André Zanfakili ist in diesen Tagen bei uns im Podcast im Dauereinsatz. Gestern und heute schon wieder. Es geht um eine große Menge in Hamburg beschlagnahmtes Kokain und um eine Dealerbande, die das nicht auf sich sitzen lassen wollte. Mit einem Überfall sollten die Drogen zurückgeholt werden. André hat gleich die Hintergründe. Die Bundesjugendspiele sollen reformiert werden. Was? Schon wieder? Wurden doch erst letztes Jahr umgestellt und dementsprechend dieses Jahr neu umgesetzt. Nämlich kein Wettkampf und für Grundschüler keine Punkte. Jetzt kommt angeblich, Achtung, schlechtes Wortspiel, passt aber, die Rolle rückwärts. Welche Version ist denn nun besser? Wir sprechen mit einer Expertin der Hamburger Sportjugend. Ist das Fanfest auf dem Heiligen Geistfeld zu laut? Könnte sein. Angeblich gehen die Anwohner auf dem Zahnfleisch. Und das will in dieser Wohngegend wahrscheinlich etwas heißen. Sind die Beschwerden berechtigt oder sind das einfach nur Miesepeter? Achtung, ich spreche jetzt eine Triggerwarnung aus. Muss man ja heutzutage, um sich abzusichern. Achtung, hier kommt Schlagermusik.
Abschied ist ein scharfes Schwert, das
ja, wir müssen Abschied nehmen. Von wem und warum, klären wir ganz am Ende auf. Wir starten jetzt. Heftig. Französische Drogendealer hatten einen Überfall auf Hamburger Zöllner geplant. Der simple Grund, sie wollten sich ihr hier in Hamburg beschlagnahmtes Kokain zurückholen. Unsere Kollegen vom NDR und vom WDR hatten zuerst darüber berichtet. Polizeireporter André Zanfakili ist in der Leitung. Klingt doch wie ein Netflix-Film, André. Ich wollte das zuerst gar nicht glauben.
Also mich wundert das überhaupt nicht. Das ist ja ein alter Hut, dass große Mengen Drogen irgendwo gelagert werden müssen. Nun haben wir mittlerweile in der Situation, dass Hamburg mit Kokain überschwemmt wird und auch die Sicherstellungsmengen enorm hochgegangen sind. Das kann man ja nicht mehr in normalen Asservatenkammern lagern. Und das ist schon seit Jahren so, dass große Funde irgendwo auswärts an Geheimorten unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen gelagert werden. Nun muss man sich das nicht so vorstellen, dass da, sag ich mal, rund um die Uhr eine Armee drum steht und das bewacht, sondern das wird wahrscheinlich mit Technik gemacht werden, weil das sonst zu kostenintensiv, noch kostenintensiver ist. So, und wenn die natürlich spitz kriegen, wo sowas ist, das ist natürlich ein Multimillionen-Coup, wenn man da reingeht und Kokain rausholt. Also Großhandelspreis 27.000 Euro etwa das Kilo. Ja, da geht was.
Also nur noch mal zum Verständnis, dass die Drogen werden beschlagnahmt, in der Regel im Moment, André, nur die Frage noch mal an dich, ist das ja ganz oft im Hafen der Fall, in irgendwelchen Containern, richtig?
Ja, das sind ja Mengen, da redet man ja oft nicht mehr von Kilo, sondern von Tonnen.
Ja.
Und die werden dann beschlagnahmt und werden dann, müssen sie aufbewahrt werden, bis das Verfahren beendet ist.
So, das heißt, natürlich auch der Knackpunkt, warum es überhaupt aufbewahrt wird, weil eigentlich könnte man das Zeug da auch gleich vernichten, aber es geht nicht wegen, weil man es für einen Prozess braucht.
Ja, also wahrscheinlich hat sich der Gesetzgeber, hat das in einer Zeit gemacht, als der sich nicht vorstellen konnte, was da an Kokain auf Hamburg zukommt oder auf Deutschland. So, und jetzt hat man einfach die Situation, dass diese enormen Mengen aufbewahrt werden müssen. Man könnte natürlich auch einen Sachverständigen holen, Gutachten machen, eine Probe ziehen und die dann vor Gericht. Es werden ja auch nie irgendwo die 27 Tonnen Kokain in Hamburg sich herstellen, werden die ja nicht zum Gericht gekarrt und davor gelegt. Sondern man wartet im Prinzip nur darauf, formal juristisch, dass das Verfahren zu Ende ist, um sie dann zu vernichten. Und das dauert Jahre im Zweifelsfall.
Also die kommen im Hafen an, werden beschlagnahmt und dann ist es mittlerweile so viel, dass man sagt, wir können das gar nicht mehr im Hafen aufbewahren. Wir haben da einen anderen Ort uns ausgeguckt, da bringen wir das hin. Der Ort wird geheim gehalten, ist aber nicht streng bewacht und wenn das durchsickert, kann so ein Drogendealer schon mal auf die Idee kommen und sagen, wir holen uns das Zeug zurück.
Ja, vor allem, ich sag mal, es sind ja, Hamburg ist ja noch so ein bisschen so halb harmlos. Man hat ja in den Niederlanden und in Belgien hat man ja noch ganz andere Kaliber und ganz andere Probleme damit. Und das sind ja auch, sag ich mal, noch mal brutalere Banden. Das ist hier schon brutal, das Geschäft, weil es um unendlich viel Geld geht. Aber die sind noch mal eine Nummer abgefahrener. Und natürlich ist das für die kein Problem, hierher zu kommen. Man hat es ja gesehen in Altenwerder, wo die über dem Zaun sind und die ihre Handlanger geschickt hatten, um Kokaincontainer zu suchen, der irgendwie verloren gegangen ist. Also das ist für die kein Problem, hier irgendwas zu machen.
Aber du hast es eben angesprochen, müsste man sich dann nicht tatsächlich von der Gesetzesseite überlegen, wir müssen aus dieser Nummer rauskommen, wir können vor Gericht beweisen, dass es das gab, das Kokain, aber wir haben es vernichtet, weil dann ist diese Grundlage zu sagen, wir hätten immer noch eine Chance, es zurückzuholen, die wäre ja dann weg.
Total. Also das ist im Prinzip eigentlich nur eine Sache der Gesetzgebung, dass man eigentlich feststellt, einmal wie viele Drogen sind es, dann eine Probe zieht, die leicht zu lagern ist und den Rest sofort vernichtet. Das wird übrigens in Müllverbrennungsanlagen unter hohen Temperaturen gemacht. Dann gibt es so Sammeltransporte, die sind dann auch schwer bewacht. Und dann fährt man unter großem Juchai zur Müllverbrennungsanlage und dann geht das da alles ins Feuer.
André, das grundlegende Problem ist aber einfach, dass diese Drogen hier in Hamburg ankommen. Und da gibt es doch überhaupt gar keinen Weg, das einzudämmen oder müsste Hamburg mehr tun?
Naja, also ich glaube nicht, dass bei dem Geld, was man verdient im illegalen Drogenhandel, dass man das wirklich eindämmt. Oder eindämmen vielleicht ja in gewisser Weise. Also solche Dealer sind ja daran interessiert, dass es unproblematisch funktioniert. Und wenn die natürlich einen großen Verfolgungsdruck haben, dann gehen die woanders hin. Die werden ja nicht weg sein und es wird gar keine mehr geben, aber es wird wahrscheinlich einige geben, die sagen, nee, das spare ich mir. Das sieht man übrigens auch, oder das ist eine der großen Befürchtungen hier, weil ja Rotterdam und Antwerpen, die rüsten ja massiv auf dort. Und so intern geht man davon aus, dass das zu einer Verlagerung nach Hamburg führen wird. Das heißt also, dass eigentlich Hamburg sich auf noch mehr einstellen muss. Und das Tragische an der ganzen Sache ist, hier streitet man sich darüber, wer Kosten für weitere Röntgenanlagen übernehmen soll, wenn das mal so kommen sollte. Und in anderen Häfen sagen sie, wir rüsten so auf, dass wir jeden Container durchleuchten können. Dann ist das ganz logisch, dass dann diese Täter ausweichen und den Hamburger Hafen nehmen werden. Und das ist ja dieses ganze Problem, auch mit der Lagerung, ist ja nicht nur ein Problem des Zolls, sondern auch der Hamburger Polizei. Die hat ja nun auch Einheiten, die den illegalen Drogenhandel, der im großen Stil durchgeführt wird, bekämpfen. Die haben auch sehr große Sicherstellungsmengen. Die müssen das genauso irgendwie lagern. Und im Polizeipräsidium wird es ja nicht sein.
Und selbst dann, wenn das alles so kommen würde, dass aufgerüstet wird, müsste man ja immer noch einen Weg finden, wie man sogenannte Insider-Tipps verhindert, die an die Drogenbannen gehen.
Das ist das ganz große Problem. Also wenn man sich so einen Ort sucht, wo man solche großen Mengen Kokain beispielsweise lagern will, ich sag mal, geeignete Plätze sind ja nicht irgendwie, die wachsen ja nicht aus dem Boden, sondern da wird ganz, ganz viel auch im Hafen oder in dem Bereich sein, wo auch andere, sagen wir mal, hochgefährliche Stoffe gelagert werden unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen so. Und dann ist eines der großen Probleme, was man hat in Hamburg, sind Innentäter, das heißt Leute, die in der Hafenwirtschaft beschäftigt sind und mit Insider-Tipps der organisierten Kriminalität helfen. Die werden natürlich auch, wenn man sie ausnutzt, wissen im Zweifelsfall, wo sowas liegt.
Bei diesen Gewinnmargen kommt man doch für ein paar Sekunden ins Grübeln. Stichwort Berufswahl. Aber natürlich nur ganz kurz. Polizeireporter André Zanfakili, vielen Dank. Die Bundesjugendspiele wurden neu aufgestellt. Weniger Wettkampfgedanke, mehr gemeinsamer Spaß an der Bewegung. Bloß, jetzt soll doch schon wieder alles zurückgedreht werden. Wieder mehr Wettkampf. Gleich sprechen wir mit Pia Wilke, der Geschäftsführerin der Hamburger Sportjugend. Mal sehen, wie sie die aktuelle Entwicklung bewertet. Aber vorher haben wir einmal unsere Kollegin Marlena Hennings ins Studio gebeten. Marlena, du bist 21 und deine Schulzeit ist noch nicht so lange her. Haben die Bundesjugendspiele dir Spaß gemacht?
Also ich weiß, dass ich mich immer gefreut habe, dass ich keinen Unterricht habe, aber ansonsten standen sie mir schon so ein bisschen bevor. Gerade werfen und Kugelstoßen war für mich wirklich so ein bisschen, ja, eine Tortur so ein bisschen.
Also generell einfach nur Kugelstoßen und werfen oder Sport allgemein?
Nee, ich war relativ sportlich, würde ich sagen. Also Weitsprung und Sprint und Dauerlauf fand ich super, aber so, ja, alles was mit Werfen und auch, oder Speerwurf war, glaube ich, auch mal eine Zeit lang so ein bisschen, aber nee, das fand ich alles ganz furchtbar.
Aber furchtbar im Sinne von, ich will das nicht machen, oder furchtbar, weil du gesagt hast, ich weine am Ende, wenn ich die Urkunde nicht bekomme?
Furchtbar im Sinne von, ich will es nicht machen, weil es ist irgendwie so ein bisschen demütigend, wenn ich sehe, wie weit die anderen werfen und ich werf am besten irgendwie minus 10 Meter oder so.
Aber du warst doch dafür in anderen Sachen gut.
Ja, aber das, also Werfen hat immer total viel gewertet und dadurch war es immer so, dass es die Sachen, in denen ich gut war, so ein bisschen runtergeholt hat.
Ja, aber ist das im Leben nicht manchmal so? Muss man das nicht lernen, auch als Kind, dass nicht alles immer spitze ist?
Wahrscheinlich schon, aber trotzdem hat es ein bisschen an meinem kleinen Kinderego gekratzt.
Okay, also dann würdest du sagen, es ist eigentlich gut, dass dieser Wettbewerbsgedanke da raus ist und man ist eher als Team dabei und sagt, haben wir einen schönen Tag verbracht.
Ja, ich glaube, das finde ich besser. Ja, weil mir stand es wirklich schon bevor.
Natürlich nur eine Einzelmeinung, aber trotzdem interessant. Danke, Marlena. So, jetzt ist wie angekündigt Pia Wilke in der Leitung. Frau Wilke, wenn Sie in Ihre Schränke oder Schubladen schauen, was finden Sie? Eine Ehrenurkunde oder nur eine Siegerurkunde?
Ich glaube, sowohl als auch ist da zu finden. Wenn ich mich nicht ganz täusche, durfte man das ja häufiger mal machen in der Grundschule. Und ja, da gab es Zeiten, da war ich richtig gut und habe dann eine Ehrenurkunde bekommen. Und manchmal war es vielleicht tagesformabhängig auch nicht so gut. Dann gab es in Anführungszeichen nur eine Siegerurkunde.
Ja, Sie sagen in Anführungszeichen. Hat sie das denn damals in irgendeiner Form, soweit Sie sich noch erinnern können, hat sie das damals dann gefrustet oder war es ein Ansporn?
Das war tatsächlich sehr zwiegespalten. Ich erinnere mich da noch so bedingt dran, weil ich zumindest, was den Vergleich bei den Mädchen anging, immer relativ gut dastand, weil ich zumindest weit werfen konnte oder weiter werfen konnte als die anderen Mädchen. Aber dafür war ich vielleicht im Weitsprung nicht ganz so gut. Das hat sich sehr unterschiedlich verhalten.
Und angenommen, jetzt kommt diese, selten hat der Ausdruck so gut gepasst wie hier, jetzt kommt diese Rolle rückwärts und es wird wieder zurückgedreht, nämlich genau so, wie wir beide es scheinbar noch erlebt haben, mit Siegerurkunde, mit Ehrenurkunde, mit Druck auch etwas zu erreichen. Wenn es jetzt wieder dahin gehen sollte, glauben Sie, dass das die richtige Entscheidung ist oder haben Sie eine Beobachtung gemacht jetzt in diesem Jahr, nee, das ist eigentlich ganz gut, wenn dieser Druck da raus ist?
Ich glaube, der Ansatzpunkt sollte ein ganz anderer sein. Und zwar finde ich es für Kinder mehr als relevant, dass sie Spaß an der Bewegung finden und Spaß dann im besten Fall auch am Sport. Das kann man ja sehr zweigeteilt betrachten. Also Bewegung und Sport sind ja zwei verschiedene Sachen. Und ich glaube, dass ich beispielsweise ein eher sportlicheres und bewegungsorientiertes Kind war, es aber auch durchaus Kinder gab und auch gibt, die das vielleicht nicht so sind, aus den verschiedensten Gründen. Das kann sein, weil sie einfach keine Lust dazu haben, auch obwohl sie motiviert werden von Eltern oder vielleicht auch sogar in einer sehr sportnahen Peer Group sich aufhalten. Oder es kann aber auch sein, dass es einfach das Vorleben der Eltern oder der Bezugspersonen ist, die ja selber nicht so bewegungsorientiert oder sportlich ist und die Kinder sich das dann abgucken beziehungsweise vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit bekommen, weil bei den Bezugspersonen oder den Eltern, den Erziehungsberechtigten, ja die Relevanz gar nicht so gesehen wird. Weil je früher man Spaß an der Bewegung empfindet, desto höher ist wahrscheinlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man dann zum Sport findet und dass man auch einen gesunden, bewegungslastigen Alltag für sich aufbaut. Und deswegen denke ich, ist es gar nicht verkehrt, da mal den Druck rauszunehmen, weil es immer wieder Kinder gibt und das wird auch immer so bleiben, die vom Elternhaus vielleicht nicht so gesegnet sind mit Bewegung und Sport und Animation und dann in die Schule kommen und dann sollen sie da Leistung bringen, wie andere vielleicht sehr sportliche und bewegungsorientierte Kinder. Und das, finde ich, ist dann nicht der richtige Ansatz der Motivation.
Also da hätte ich jetzt doch die eine oder andere Frage zu. Das erste ist, glauben Sie, dass denn die Motivation, sich zu bewegen, und wir alle wissen, wie viel Bewegungsmangel die viele Kinder heutzutage haben, gar keine Frage, die Motivation durch Bundesjugendspiele erfolgen kann, die ja eh nur einmal im Jahr stattfinden. Was soll denn da gerettet werden an Motivation? Das muss doch eigentlich an den anderen Tagen passieren.
Bin ich absolut bei Ihnen. Das muss eigentlich im Sportunterricht mindestens passieren. Das kann von mir aus dann auch ein Bewegungsunterricht sein. Da ist es, glaube ich, viel relevanter anzusetzen. Nichtsdestoweniger denke ich, dass gerade die Bundesjugendspiele ja ein sehr präsenter Tag ist, wo alle Kinder irgendwie auf dem Platz stehen und sich dann messen sollen. Und dann als ja nicht so sportaffines Kind sich dahinzustellen und genau dieselben Leistungen erbringen zu sollen wie ja sehr sportaffine Kinder, ist, glaube ich, für diese eher schwieriger und mit Hemmung auf jeden Fall versehen. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn man sich diesen Wettbewerbaspekt mit der Kind- und entwicklungsgemäßen Umsetzung mal anschaut, wo es ja darum geht, dass die Kinder selber Fortschritte in ihren eigenen Leistungen machen und sich nicht damit vergleichen müssen, was haben andere denn jetzt schon geschafft? Und ich muss auf jeden Fall so weit springen, um mindestens eine Siegerurkunde zu bekommen, am besten eine Ehrenurkunde. Und wenn man sich dann eher anguckt, oh, ich bin jetzt so viel besser geworden, schon an einem Tag, ich glaube, das motiviert nochmal ganz anders, was Bewegung und Sport angeht.
Ja, vielleicht verklärt sich meine Erinnerung da auch etwas an meine Zeit in der Schule. Ich würde mal sagen, die Kinder, die im Sportunterricht nicht so gut waren, die waren dann wiederum in Mathe und in Physik gut. Das waren meine Schwächen, habe ich sie dann immer beneidet. Aber kommen wir nochmal zu dem Gedanken zurück in Richtung, ich will gewinnen, gewisser Druck, der vielleicht da sein muss, um etwas am Ende zu erreichen, nicht nur im Leben, sondern auch im Sport. Das ist doch eigentlich extrem wichtig.
Ja, das mag durchaus sein. Ich glaube aber, dass wir schon vermehrt den Fokus immer wieder auf die Leistungstragenden legen und gucken, wie können die besser werden oder wie können wir die rausfiltern. Ich glaube aber auch, dass man viel mehr den Fokus auf die Kinder legen sollte, die vielleicht nicht den Leistungsgedanken mitnehmen, sondern eher ja den bewegungsorientierten Gedanken mitnehmen oder mitnehmen sollte, um da perspektivisch und langfristig einen Fokus drauf zu legen, damit Kinder gesund aufwachsen. Es gibt ja auch verschiedene Forschungsprojekte, jetzt ein Forschungsmodul, was im Rahmen der Move for Health-Kampagne von der Deutschen Sportjugend umgesetzt wurde, wo ganz klar herauskam, dass sportliche Kinder oder Kinder, die Sport treiben, viel gesünder sind, was die mentale Gesundheit angeht. Und Kinder, die kein oder wenig Sport treiben, die sind eher gestresst, die fühlen sich nicht gut, die können mit Druck auch nicht umgehen, weil sie vielleicht einfach kein Ventil haben, wo sie sich da mal ablassen können. Und deswegen finde ich, sollte es so früh wie möglich dort angesetzt werden, Kinder zu motivieren, sich zu bewegen. Und ich glaube, wenn der Spaß an der Bewegung kommt, dann kommt sicherlich auch irgendwann der Spaß an dem Sport, welche Sportart das denn auch immer sein möge.
Ja, also das ist natürlich eine extrem interessante Ansicht, die Sie da vertreten, und Sie sind ja auch vom Fach, deswegen nehmen wir das natürlich sofort ernst. Aber höre ich dann da jetzt raus, dass Sie sagen, ändert da nichts dran? Wir haben das jetzt in diesem Jahr, glaube ich, zum ersten Mal genauso durchgeführt, dass es halt nicht diesen Wettkampfgedanken übergeordnet gab, dass Sie sagen, den sollten wir beibehalten, bitte jetzt nicht wieder alles zurückdrehen.
Ich glaube, ich finde es nicht verkehrt, es mal so auszuprobieren, weil ich glaube, den ja, langfristigen Effekt, wenn dann da überhaupt einer um die Ecke kommt, wenn es nur ein Tag im Jahr ist, den wird man erst ganz viel später überhaupt sehen können. Und vielleicht nicht nur im Sinne von, dass Kinder sportlicher oder bewegungsfreudiger werden, sondern dass sie sich an dem Tag vielleicht auch einfach besser fühlen und sozialer integriert auch in die Klasse, weil das, ja, dass man keine Leistungen erbringen kann, die andere jetzt in meiner Klasse erbringen, führt ja dann vielleicht auch zu dem einen oder anderen sozialen Druck, weil man dann nicht so anerkannt wird in der Klasse, weil man dann irgendwie geärgert wird. Im Worst Case wirst du dann auch noch gemobbt, weil du bist irgendwie nur ganz kurz gesprungen oder hast den Ball vor dir aus Versehen fallen lassen oder. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dann leider Kinder zu entblößen, also Kinder untereinander in ihrer Peer Group. Deswegen finde ich das überhaupt nicht verkehrt, das genau so zu belassen und mal den Fokus auf den Wettbewerb zu legen und zu gucken, wie entwickelt sich dann die mentale Gesundheit dann in dem Fall bei Kindern, die nur in Anführungszeichen auf ihre eigenen Leistungen im Wettbewerb gucken und sich da steigern.
So, vielleicht verstehen wir jetzt den Gedanken hinter der ursprünglichen Reform der Bundesjugendspiele etwas besser, auch wenn möglicherweise alles wieder auf den Ausgangspunkt zurückgedreht werden soll. Vielen Dank an die Geschäftsführerin der Hamburger Sportjugend, Pia Wilke. Heike Südmann ist Sportpolitikerin bei den Linken hier in Hamburg und sie hat etwas Puls. Warum? Das Fanfest ist schuld, beziehungsweise der Lärm rund ums Fanfest. Die ersten Tage der EM haben jetzt schon etliche Anwohner an ihre Belastungsgrenzen gebracht, sagt sie. Erstmal ist das ja gut, dass sich ein Politiker, beziehungsweise in diesem Fall eine Politikerin, für die Anwohner stark macht. Lasst uns aber trotzdem mal nachfassen, wie sich die Situation und der Lärmpegel aktuell darstellt. Abendblatt-Lokalreporter Alexander Berthold ist ganz dicht dran am Fanfest und an den Organisatoren. Alex, was sagst du? Ist die Kritik gerechtfertigt? Ist das gut, dass sich mal jemand darum kümmert?
Also ehrlicherweise, so ein bisschen, das ist typisch deutsch, würde ich sagen. Also ich finde, wenn man eine Großveranstaltung wie die Europameisterschaft hat, dann weiß man halt, dass es auch mal ein bisschen lauter werden kann. Und ja, ich habe es verstanden, als der holländische DJ morgens um 9 Uhr mit seinen Beats irgendwie die halbe Nachbarschaft aus dem Bett aufgelegt hat. Aber ich war am Mittwoch auf dem Fanfest beim Türkei-Spiel und da war auch ein DJ dann im Vorfeld des Spiels da und der hat schon relativ hoch seine Regler gedreht. Also das ist auch ein Thema bei dem Veranstalter übrigens, ne? Also die sind da sehr sensibel, weil nach dem Holland-Vorfall wollen sie natürlich nicht, dass das häufiger vorkommt, dass da irgendwelche DJs oder Bands da zu laut sind.
Nochmal, ich möchte ja jetzt auch gar nicht so hier, wie ich es vorhin auch in der Anmoderation erwähnt habe, der Miesepeter sein, aber müssen wir für die Anwohner vielleicht doch ein bisschen mehr Verständnis haben, weil Lärm allgemein nimmt immer mehr zu und auch, ich sag mal, das Gefühl, dass immer irgendwo eine Party ist und dass man dann immer nur sagt, ja, müsst ihr halt mit leben, weil es ist typisch deutsch, machen wir es uns vielleicht nicht doch zu einfach?
Gut, wenn ich da wohnen würde, würde ich womöglich auch anders reden. Aber ja, man muss halt ein gesundes Mittelmaß finden. Also es ist nun mal so, das Heiligengeistfeld ist eine Veranstaltungsfläche. Sei es Dom, sei es jetzt Fanfest, da wird es halt auch mal lauter. Aber natürlich muss es eine Rücksichtnahme geben. Und vor allen Dingen ist es wichtig, eine Informationspolitik zu haben. Dass man als Veranstalter oder auch als Stadt, als Bezirk die Leute, die da im Umfeld wohnen, mitnimmt. Und was ich gehört habe, war die Kommunikation, gerade auch rund um dieses Holland-Spiel, was so laut war, suboptimal. Es ist nicht bei jedem angekommen, dass es eben lauter werden könnte. Und wenn man dann überrascht wird quasi von dem Lärm, macht es einen natürlich nochmal extra wütend. Deswegen ist es wichtig, einfach zu kommunizieren, ehrlich zu sein, offen zu sein und sagen, hey Leute, das passiert. Stellt euch darauf ein, ist temporär, tut uns leid, aber es ist nun mal so.
Und dann möglicherweise auf den besagten, der kriegt jetzt alles ab, auf den besagten holländischen DJ ein bisschen Einfluss zu nehmen.
Ja, es wurde ja auch angesprochen und ich habe da eine ganz lustige Anekdote noch zu. Wie ich gehört habe, war der holländische DJ Armin van Buuren mit der Technik, die vor Ort war, nicht so ganz zufrieden. Mhm. Die hat ihm zu wenig Wumms. was natürlich lustig war, nach meinen Informationen, stand sein Auftritt kurzfristig auf der Kippe, weil er gesagt hat, ich bin Besseres gewohnt, Lauteres gewohnt, mache ich nicht. Dann haben natürlich die Veranstalter ihn so ein bisschen besänftigt und meinte, komm und hier haben wir einen Vertrag und so. Dann hat er aufgelegt und hat, glaube ich, das Maximum aus seiner Anlage rausgeholt, würde ich sagen.
Und dann haben wir den Salat. Also wir lachen jetzt cool beide. Natürlich, das ist ja völlig klar, die Geschichte ist ja auch herrlich. Also ich habe so ein bisschen Verständnis auf der einen Seite für die Anwohner oder die Bewohner dort, aber auf der anderen Seite sage ich natürlich auch immer Augen auf, nicht bei der Berufswahl in dem Fall, sondern wo ich hinziehe. Also man weiß ja, dass da was los ist, aber scheinbar nimmt ja der Lärm insgesamt auch einfach zu. Auf der anderen Seite so ein Event, du sagst es Alex zu Recht, wie die Europameisterschaft, da überwiegt halt das öffentliche Interesse, oder?
Ja, also auch nicht falsch verstehen, ich will jetzt nicht die Anwohner irgendwie kritisieren, dass die sich beschweren, also ich kann das total nachvollziehen, aber es ist ja in dem Fall, was das Fanfest angeht, eine temporäre Geschichte. Es ist ja jetzt nicht so, dass das Fanfest bis Ende September durchgehend da Lärm produziert. Ich glaube, da müssen die Anwohner jetzt einfach durch, bei allem Verständnis und ich wünsche denen auch wieder ruhige Nächte, ruhige Frühstücksverabredungen morgens ohne holländische Beats, aber ich glaube einfach, dass man einen Kompromiss finden muss, perspektivisch gesehen, dass da jeder irgendwie mitleben kann.
Ja, was ist denn dein Eindruck jetzt nach den ersten Tagen Fanfest? Du bist ja da sozusagen unser offizieller Beauftragter für hier beim Abendblatt und hast da so einiges schon miterlebt, auch was in den letzten Tagen in der Stadt passiert ist. Was sagst du, ist dein absolutes Highlight und wo würdest du sagen, ist ein Lowlight? Wo müsste nachgearbeitet werden, jetzt mal abgesehen vom Lärm?
Also Highlight definitiv am Mittwoch die türkische Fanfeier auf dem Fanfest. Also ich habe sehr viele Spiele dort verfolgt und was Lautstärke, Pegel, was Intensität angeht, die Türkei 1 mit Sternchen, muss man einfach sagen, wie die gefeiert haben. Meine Lieblingsszene war, als das 2:1 durch Cenk Tosun fiel, hat ein Fan eine Bierbank sich gepackt und so ein bisschen wie Olli Kahn damals, da ist das Ding in die Luft gereckt, als wenn das der EM-Pokal gewesen wäre. Der ist völlig ausgeflippt vor Freude. Also es war ein sehr, sehr witziges Bild. Und anschließend bin ich dann noch mit in die Schanze gegangen und da war Partyzone. Also den Party-Europameister haben wir schon. Den Fußballerischen suchen wir ja noch. Und das Lowlight, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, so diese visuelle Präsenz des Turniers in der Stadt. Ich finde, gerade im Innenstadtbereich merkt man von der EM tatsächlich nicht so richtig viel. Da wäre deutlich mehr gegangen, gerade an den neuralgischen Punkten, so wie Jungfernstieg, der jetzt ja leider eine Baustelle ist. Da wäre mehr gegangen. Also ich finde, so ein bisschen mehr extrovertiertes Marketing hätte uns da, glaube ich, ganz gut getan.
Da können wir uns also schon mal ungefähr vorstellen, was in Hamburg los sein würde, wenn der Europameister Türkei heißt. Lokalreporter Alexander Berthold, vielen Dank. Wir sind durch mit unserer heutigen Episode, obwohl noch nicht so richtig, denn jetzt kommt eigentlich die wichtigste Info des Tages, unser Producer. Die regelmäßigen Hörer von Hamburg am Morgen kennen ihn natürlich. Unser Producer Sebastian Günther sagt, bye bye. Was ist denn da passiert, Sebastian?
Naja, passiert ist erstmal gar nichts, sondern es gibt ja immer diese Sache mit den alten Lieben, wie es so schön heißt. Und dazu gehört bei mir, und da muss ich die kleine Vorgeschichte natürlich auch anfügen, das Radio. Und Schuld hat, lieber Marcel, deine Frau.
Ja, da könnte ich jetzt eine ganze Menge generell zu sagen, aber das erspare ich den Hörern.
Nein, ich kann dazu nur sagen, ich habe ja damals bei Klassikradio gelernt und mit deiner Frau Sandra zusammen den Morgen gemacht. Und das ist bis heute die schönste journalistische Zeit in meinem Kopf. Und ich hoffe, dass sie nicht nur in meinem Kopf die schönste journalistische Zeit ist, sondern dass sie auch wieder die schönste wird.
Und ich wusste gar nicht, dass meine Frau auch zurück zum Radio geht.
Nee, die geht leider nicht zurück. Da würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ich das mit der lieben Sandra wieder zusammen machen könnte. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und ich habe sehr schweres Herz gehabt und sehr viele schlaflose Nächte gehabt, weil, das möchte ich hier auch ganz klar sagen, der Job beim Abendblatt hat mir unglaublich viel gegeben. Der Job mit dir gibt mir jeden Tag unglaublich viel, weil es richtig, richtig viel Spaß macht, weil ich mich weiterentwickelt habe als Mensch, als Journalist und weil ich, und das möchte ich an dieser Stelle betonen, immer noch der Meinung bin, dass ich hier mit dem besten Moderator Hamburgs zusammengearbeitet habe und Gott. Das Ganze ohne Ironie und inzwischen mit jemandem, den ich zu Fug und Recht auch als Freund bezeichnen kann und deswegen war es weniger Arbeit hier und mehr Freude an etwas, was wir, glaube ich, gemeinsam auch wirklich schön auf die Bühne gebracht haben.
Ja, also das ehrt mich jetzt natürlich ungemein, aber den Part lass uns bitte schnell überspringen, weil ich bin jetzt schon rot. Erzähl doch mal, was du jetzt machst.
Ich habe mich entschieden, wieder zum Radio zu gehen und mich auch entschieden, mal meine Bubble zu verlassen. Das ist ja das, was man Journalisten immer so ein bisschen rät, auch mal woanders hinzugehen. Ich bin jetzt Anfang 30, auch wenn man mich sieht und sagt, der Mann ist doch bestimmt schon älter, habe ich mich entschieden, mal nach NRW zu gehen.
Nach was?
Nach NRW.
Ja, ich weiß
nach
es ja schon, aber ich lache da schon seit Tagen, mache da schon seit Tagen meine Witze
drüber. Ja, habe mich dafür entschieden, mal was anderes zu gehen und zwar ins wunderschöne Soest zu gehen. Ich kann dazu nur sagen,
Weltstadt
Soest. Und ich kann dazu nur sagen, die schottischen Fans haben eine Liste veröffentlicht mit Orten, die man besuchen sollte. Da war Soest auf der 2. Und wieder den Morgen zu moderieren, also wieder sehr früh aufzustehen, aber auch sehr früh
Feierabend. Wie heißt der Sender?
Hellwegradio nach dem berühmten Wanderweg, den es da gibt in der Gegend.
Also erstmal, es ist ja völlig in Ordnung, dass jemand sagt, ich möchte mal was anderes machen. Das ist natürlich ganz bitter für uns, aber ich kann das total nachvollziehen, dass du das sagst. Und du bist ja auch noch jung und du solltest so viel wie möglich auch noch Abwechslung in dein Leben bringen. Von daher kann ich nur sagen, das, was du in meine Richtung sagst, sage ich in deine Richtung natürlich auch. Und jetzt kommt's, ich habe natürlich ein kleines Abschiedsgeschenk vorbereitet. Ich meine, du siehst an der Verpackung, es ist kein Fernseher, es ist kein Auto, es sind Bücher. Aber du musst sie jetzt aus. Das hätte allerdings auch noch sein können. Aber pack sie mal bitte aus, weil eins passt jetzt natürlich doppelt gut, weil du eben etwas erwähnt hast, was ich gleich nochmal anbringe, damit es dann auch tatsächlich eine Übereinstimmung gibt.
Sportliche Bestleistung. Habe ich nur gelesen. Die 1%-Methode, minimale Veränderung, maximale Wirken. Wirkung. Genau,
da geht es darum, was man in seinem Leben alles verändern kann und mit welcher, auf welche Art und Weise, war Nummer 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Und das Witzige daran ist, dass du eben gesagt hast, mal die Bubble zu verlassen. Und genau darum geht es in diesem Buch, die 1%-Methode, habe ich gedacht, könnte klappen, von James Clear.
Und dann Bonnie Garmus, eine Frage der Chemie.
Ja, einer der besten Romane, die ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Und ich dachte mir, wenn du irgendwo dich in Soest langweilst und die Schotten alle weg sind, dann kann man ja auch mal lesen. Also zwei Bücher, ein Sachbuch und eins zur Unterhaltung sozusagen.
Ich kann dazu sagen, ich bin ja Norddeutscher und werde mein Leben lang Norddeutscher bleiben. Und es gibt in Soest eine Kirmes. Ja. Und in der Zeit werde ich viel Zeit haben zu lesen, weil Kirmes ist nicht meins und wird auch nicht meins werden. Und Karneval und so, schwierig.
Ja. So, aber eins sollten wir auf jeden Fall erwähnen und das finde ich jetzt tatsächlich sehr wichtig, weil inhaltlich ist es auch wichtig. Es gibt noch eine Episode von dir und mit dir, nämlich morgen. Und da tobst du dich längenmäßig, wie wir heute übrigens auch, so richtig aus. Wie lange wird die ungefähr sein?
2 Stunden.
Und was ist das Thema?
Es gibt 2 Themen. Zum einen habe ich natürlich mit Matthias Iken nochmal eine letzte Folge 3 Umschläge aufgenommen, einfach auch als Abschied, weil mir das sehr viel Spaß gemacht hat. Zum anderen habe ich mich einem Thema gewidmet, das mich irgendwie schon lange beschäftigt, und zwar dem Nahostkonflikt. Und habe mich mit Thomas Frankenfeld getroffen, dem ehemaligen Leiter des Ressorts Außenpolitik des Hamburger Abendblatts, und habe mit ihm wirklich mal ausführlich über die Hintergründe gesprochen. Das ist ein Thema, was irgendwie mein kleines Abschiedsgeschenk auch an mich selber war, weil es etwas ist, was mich sehr bewegt, und deswegen wird die Folge morgen lang, aber ich sag's ja immer wieder, es lohnt sich.
Ja, absolut. Und das sei dir auch gegönnt. Und ganz im Ernst, wer will uns daran hindern?
Richtig.
So, ich habe mir gedacht, wenn wir schon diese Situation haben, dann gehen wir mit unserem Podcast, die Hamburg am Morgen, auch mal in Klausur. Das ist auch für mich eine ganz gute Gelegenheit. Wir haben jetzt seit 6 Monaten 7 Folgen die Woche gemacht. Also wir machen jetzt so eine Art Sommerpause ab Montag. Die Ferien stehen vor der Tür. Urlaub steht ja bei mir auch noch an. Einfach mal sich sammeln, überlegen, was können wir besser machen. Vor allem, wie machen wir es denn ohne den feinen Herrn Günther, der ja nach NRW geht. Die Sommerpause bedeutet aber nicht den kompletten Shutdown, sondern wir machen eine Folge pro Woche, also nur ein bisschen Pause. Freitags kommt auch in der Sommerpause immer eine neue Folge. Übrigens den kommenden Freitag, heute in einer Woche, gleich mit Katharina Fegebank, der zweiten Bürgermeisterin, die uns sicher mal aus ihrer Warte die herben Verluste der Grünen bei der Bezirkswahl erklären wird. So, und jetzt ist der Moment gekommen, wo wir zumindest im Podcast Abschied nehmen. Für dich, Sebastian, nur das allerbeste und tausend Dank für deine Unterstützung in den letzten Monaten und hoffentlich bis bald. Und du sagst jetzt nicht bye-bye, weil wir dich morgen noch hören, aber ich sag's für heute. Bye-bye.
Kompakt informiert. Der Nachrichtenüberblick bei Hamburg am Morgen.
Ich bin Holger Dilk. Guten Morgen. Wegen Gewitter und Starkregen ist die Hamburger Feuerwehr am Nachmittag und Abend im Dauereinsatz gewesen. Weit über 700 Mal mussten die Einsatzkräfte nach eigenen Angaben ausrücken, weil etwa Straßen überflutet und Geschäfte oder Tiefgaragen voller Wasser standen. Ab heute werden in Hamburg wieder tausende Biker zu den Harley-Days erwartet. Für Motorradfans ist am Wochenende einiges geplant. 19 Bands sorgen für Stimmung. Außerdem gibt es eine Stuntshow. Und auch, wer eine Hautverzierung möchte, kommt auf seine Kosten. Etliche Tätowierer stehen bereit. Höhepunkt ist die Parade am Sonntag. Vor dem Amtsgericht Hamburg muss sich heute ein 57-jähriger Gefangener der JVA Fuhlsbüttel verantworten. Ihm wird Volksverhetzung vorgeworfen. Laut Anklage hat er im Oktober vergangenen Jahres in der JVA mehrfach und laut judenfeindliche Parolen gerufen. Auch gemeinsam mit einem Mitgefangenen soll er sich antisemitisch geäußert haben.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.